Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin und Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU Dresden. Hallo Frau Münkler, ich grüße Sie und alle, die uns hören.
Ja, guten Tag, freue mich, dass ich da sein kann.
Frau Münkler, ich mache mal kurz den Bolsonaro.
Ja, das ist schwierig.
Keine Sorge, ja. Ich habe schon gemerkt, die Stille können Sie nicht so gut aushalten.
Ja, Stille ist ein Kampfmittel und Schweigen ist, glaube ich, auch im Falle von Bolsonaro ein Kampfmittel. Es ist im Prinzip keine Nicht-Kommunikation, sondern es ist Kommunikation und diese Kommunikation kommt auch bei seinen Anhängern an. Das merkt man, es gibt ja erste Straßensperren, es gibt solche aufstandsartigen Dinge. Und was er kommuniziert, ist im Grunde etwas, was im Alten Testament das Schweigen Gottes wäre oder aber auch das Schweigen des Propheten. Da gibt es im zweiten Buch der Chronik beispielsweise eine solche Stelle, wenn der Prophet schweigt, dann bedeutet es immer etwas Negatives. Er fühlt sich nicht angemessen wahrgenommen und er fordert eigentlich seine Anhänger auf, jetzt etwas zu tun. Und ich glaube, das ist das, was Bolsonaro macht, was in dieser auch evangelikal aufgeheizten Quasi-Gemeinde genauso ankommt.
Ja, wir sehen es ja, die Bilder auf den Straßen zeigen Verkehrsblockaden, die da von Bolsonaro-Anhängern stattfinden. Bolsonaro, Sie haben es gehört und Sie haben es gesagt, Frau Münkler, er schweigt nach wie vor, obwohl das Ergebnis schon am Sonntag feststand, weil er hat die Präsidentschaftswahl, Sie haben es auch gesagt, knapp verloren. Ja, wir haben hier nicht mit dem Funkloch gestartet, wir haben mit einem Schweigen gestartet und wir machen weiter mit einer Stunde mit den Themen dieses Tages, die wir nicht beschweigen, sondern besprechen. Schön, dass Sie da sind, Frau Münkler.
Ja, ich bin gerne hier.
Die ExpertInnenkommission Gas und Wärme hat gesprochen. Es gab vor einigen Wochen ja schon einen Zwischenbericht genau dieser Kommission. Da waren verschiedene Vorschläge drin, zum Beispiel, dass der Abschlag im Dezember, der Gaspreisabschlag, übernommen wird. Jetzt kommen in diesem Abschlussbericht weitere konkrete Vorschläge dazu. Zum Beispiel, dass ein Soforthilfefonds zur Unterstützung von Haushalten eingerichtet wird, um die zu entlasten, die die steigenden Energiepreise eben nicht mehr selber stemmen können. Die Literaturprofessorin Marina Münkler ist mein Gast. Frau Münkler, wie ist denn Ihr erster Eindruck von diesem Abschlussbericht? So knapp über 30 Seiten hat der.
Naja, der erste Eindruck ist vor allen Dingen, dass man zwar einerseits bedacht hat, dass natürlich auch Energie gespart werden muss, deswegen diese Deckelung ja bei 80%, was relativ komplizierte Berechnungen nach sich zieht, aber dass man nichts für den Mittelstand hat, dass man also an die einzelnen Bürgerinnen und Bürger und an die großen Unternehmen gedacht hat, obwohl der Mittelstand, also Bäckereien zum Beispiel, aber auch andere kleinere Betriebe, die einen hohen Energiebedarf haben, warum man die nicht bedenkt und die eigentlich erst auf den März vertröstet, das verstehe ich nicht.
Gleichzeitig ist das ja jetzt, sind das erstmal Vorschläge, das heißt morgen kommt das Bundeskabinett zusammen und berät dann darüber. Bundeskanzler Olaf Scholz hat auch schon angekündigt, er möchte diese Woche auch schon Eckpunkte zeigen oder aufzeigen, die dann wirklich auch politisch umgesetzt werden sollen. Da geht es ja um Zeit und um eben diese Kommission, die aus Expertinnen und Experten zusammengesetzt ist, die ganz, ganz schnell jetzt Vorschläge machen musste. Und ja, da würde ich sagen, ist es leider ja dieser zeitlichen Komponente geschuldet, dass eben jetzt nicht alle Einzelfälle wirklich auch beachtet werden konnten.
Naja, aber also der Mittelstand in Deutschland ist ja kein Einzelfall. Also da würde ich schon sagen, das kann man als Entschuldigung nicht gelten lassen. Ich fürchte, die Zusammensetzung dieser Kommission war auch so, dass die Gewerkschaften vertreten gewesen sind, die Industrie ist vertreten gewesen, Ökonomen sind vertreten gewesen und das sind alles plausible Überlegungen, aber ich fürchte, dass der Mittelstand, der aber in Deutschland nun auch mal einen großen Teil der Arbeitsplätze ausmacht, nicht angemessen vertreten gewesen ist und dass von daher es dazu nichts gegeben hat und das führt dann natürlich dazu, dass das, ich bin ja in Dresden, dass das Ostdeutschland besonders hart trifft und auch die Verunsicherung in Ostdeutschland steigert. Und Ostdeutschland hat ja in allererster Linie ein Verunsicherungsproblem, das dann von entsprechenden politisch rechtslastigen Kräften genutzt werden kann. Und gegen diese Verunsicherung, meine ich, hätte man mehr tun müssen. Das müsste besser kommuniziert werden. Robert Habeck hat zeitweise sehr, sehr gut kommuniziert. Das ist aber eigentlich mit der Gasumlage dann sozusagen in sich zusammengebrochen. Und ich fände, da müsste jetzt wirklich was passieren. Und ich hoffe, dass die Politik noch entsprechend entscheidet.
Was ich bemerkenswert und gut finde, trotzdem bei aller Kritik an diesen Vorschlägen, ich habe vorhin noch mal reingeschaut, die Kommission empfiehlt auch deutlich, die Gaspreiskrise, ein kompliziertes Wort, jetzt nicht nur für diesen Winter auf dem Schirm zu haben. Also da steht drin, dass eben auch darüber hinaus gedacht werden muss für den kommenden Winter, also 2024 dann eben schon, aber eben auch mittelfristig. Da ist dann eine Antwort von der Politik gefordert, das steht da ganz deutlich drin, auch im Hinblick auf ja den Weg weg vom Gas hin zu erneuerbaren Energien. Und das finde ich eine Perspektive, die kommt mir oft in dieser Diskussion rund um, die auch nötig ist, aber rund um, wer kriegt jetzt konkret nächsten Monat schon was, oft zu kurz. Deswegen ja, ein guter Punkt noch in dem Bericht.
Ja, das ist sicher so. Und es ist auch der entscheidende Schritt, der getan werden muss. Natürlich wird das Problem mit dem nächsten Winter nicht erledigt sein, sondern es wird sich wahrscheinlich eher noch mal verschärfen. Und deswegen ist es wichtig, dass man perspektivisch drauf setzt, dass wir grundsätzlich von diesen fossilen Energien weg müssen und müssen hin zu erneuerbaren Energien. Und da muss sehr viel passieren, was natürlich nicht so super schnell geht. Und die Wege, die jetzt von der FDP beispielsweise gefördert werden, also doch noch mal eine Verlängerung der Atomkraft, Nutzung, ohne dass sie die Frage beantworten können, wie denn die fehlenden Sicherheitsüberprüfungen, wie die denn gemacht werden sollen, weil dazu müssen die Atomkraftwerke nun mal abgeschaltet werden für längere Zeit. Dann die Idee, die jetzt ins Spiel gebracht worden ist, ist mit Fracking zu versuchen. Die Niederlande haben das gemacht und sie haben massive Schäden in manchen Städten, wo also ganze Häuserzeilen gestützt werden müssen. Das sind alles Probleme, die man so einfach nicht in den Griff bekommen kann. Und man wird auf die regenerativen Energien setzen müssen. Und es wäre gut, wenn die Regierung da tatsächlich mehr auf den Weg brächte.
Wenn wir jetzt nochmal dieses gesamte Bild anschauen, dieses Abschlussbericht, das wurde ja gestern auch medienwirksam vorgestellt. Es gab, ich habe es erwähnt, vorher auch schon den Zwischenbericht. Ist das ein Beispiel dafür, dass eigentlich auch solche ExpertInnen-Gremien und die Politik ziemlich gut auch zusammen und ziemlich verzahnt auch zusammenarbeiten können? Also ich denke da noch an die Zeit der Pandemie, die ja jetzt noch nicht vorbei ist, aber so den Beginn, wo das mehr geholpert hat.
Na, ich würde sagen, das ist ein Thema, bei dem natürlich die Kommission auch schon sehr breit aufgestellt ist. Das war in der Corona-Frage, waren das andere Arten von Kommissionen. Und da hatte quasi die Gruppe der Mediziner, der Infektiologen etc. eine deutliche Mehrheit. Die haben dann natürlich das, was aus infektiologischer Sicht das Wichtige ist, zunächst einmal vertreten. Hat man schon versucht, wenn das vielleicht auch nicht in allen Aspekten gelungen ist, ganz unterschiedliche Interessengruppen einzubinden. Von daher ist die Zusammensetzung dieser Kommission schon so gewählt, dass man sagen kann, die sind dann, wenn sie sich untereinander geeinigt haben, gut, sehr gut kommunikationsfähig. Wobei die Hauptaufgabe der Kommunikation jetzt dieser Ergebnisse schon bei der Politik liegt. Und das darf man auch nicht vergessen, wenn man Expertenkommissionen einsetzt. Kommissionen haben eine Legitimation auf der Seite ihrer Expertise, aber sie haben eben keine demokratische Legitimation. Und diese demokratische Legitimation, die muss die Politik liefern.
Marina Münkler, hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Marina Münkler, dieser Begriff des Imposters oder des Imposter-Syndroms, der geistert ja jetzt immer mal wieder durch die Medien. Kennen Sie den?
Bis jetzt noch gar nicht.
Da geht es darum, dass man die eigenen Leistungen unterschätzt, dass man immer wieder denkt, man könne etwas nicht und sich dadurch dann selbst zurücknimmt, selber tief stapelt. Tatsächlich ein Begriff, der, glaube ich, oft auch für das weibliche Handeln verwendet wird, so in feministischen Diskursen auch. Können Sie damit was anfangen? Haben Sie manchmal das Imposter-Syndrom?
Also ob ich das bei mir selber beobachten kann, das kann ich nicht so sagen. Ich gehöre eigentlich immer zu den Leuten, das habe ich als Studentin schon getan, die relativ viel sagen. Das ist mir immer wichtig gewesen, in Diskussionen dabei zu sein. Und was ich aber häufig beobachte bei Studentinnen eben vorwiegend, ist, dass sie sich tatsächlich zurücknehmen und nichts sagen. Deswegen habe ich bei mir im Seminar, in den Gruppenarbeiten immer eingeführt, dass wenn beide Geschlechter in einer Gruppe vertreten sind, auch beide etwas sagen. Also es gibt immer zwei, die dann sprechen müssen. Das habe ich institutionalisiert und es funktioniert tatsächlich. Denn wenn man es nicht macht, dann kriegt man den Effekt, dass die jungen Frauen tatsächlich ihren Kommilitonen es quasi auf dem Silbertablett servieren und sagen, sprich du doch. Und das habe ich irgendwann gedacht, das muss ich abstellen.
erfolgreich abgestellt. Marina Münkler ist Literaturwissenschaftlerin und Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU in Dresden. Und sie ist heute mein Gast, um die Themen des Tages zu sortieren. Wir sprechen jetzt weniger übers Tiefstapeln, sondern über die hehren Ziele der deutschen Außenpolitik. Momentan sind ja einige Mitglieder der Bundesregierung in verschiedenen Staaten unterwegs, die nicht gerade bekannt sind dafür, dass sie für die Menschenrechte eintreten. Nancy Faeser ist als Bundessportministerin zum Beispiel gerade in Katar und trifft da heute verschiedene Vertreter, die mit der WM, der Fußball-WM, die in 3 Wochen stattfinden oder starten wird, befasst sind. Olaf Scholz fliegt in ein paar Tagen zum Antrittsbesuch nach China und Annalena Baerbock, die Außenministerin, ist in Usbekistan unterwegs. Und ein Begriff, der in diesem Zusammenhang mit diesen Besuchen immer wieder genannt wird, ist die sogenannte wertegeleitete Außenpolitik. Können Sie mit dem Begriff was anfangen, Marina Münkler?
Ja, ich kann mit dem Begriff durchaus was anfangen. Das heißt ja zunächst einmal, dass man selber eine Wertorientierung hat. Und die ist auch, glaube ich, eine wichtige Grundlage von Außenpolitik. Die Frage in der Außenpolitik und das, was es so kompliziert macht, ist aber, wie kann ich meine eigene Wertorientierung, meine Wertebasierung zur Geltung bringen? Und wie kann ich die gleichzeitig abgleichen mit den Interessen, die ich habe? Und mit dem Problem, dass natürlich eine wertebasierte Außenpolitik schnell in Aporien gerät. Also in Selbstwidersprüche. Weil was bedeutet das? Ich rede nicht mit den Kataris, ich rede nicht mit den Usbeken, ich fahre nicht nach Kasachstan und nach China schon ganz und gar nicht. Bedeutet das wertgeleitete Außenpolitik? Also das ist offensichtlich nicht das Verständnis der Bundesregierung. Das Problem ist, dass dieser Begriff so aufgeladen ist und ich glaube, er müsste besser kommuniziert werden, damit nicht quasi jeder, der eigene Interessen verfolgt, irgendetwas da hineinlegt. Und das, was Frau Außenministerin Baerbock vor allen Dingen macht, ist ja zu versuchen, bestimmte Werte in die Kommunikation einzubringen. Das hat man vielleicht nicht immer sehen können. Das konnte man auch vielleicht bei früherer Außenpolitik nicht immer sehen, weil das Problem ja dann auch wieder ist, was ist eine Kommunikation, die nicht öffentlich geschieht und deswegen vielleicht wirksamer ist, oder eine Kommunikation, die öffentlich geschieht? Wen adressiert man eigentlich? Die BundesbürgerInnen oder adressiert man beispielsweise die Frauen in Katar oder die Arbeiter, Fremdarbeiter, die es da gibt in Katar, die dorthin migrieren und unter teilweise unwürdigen Arbeitsbedingungen leiden. Und das ist quasi das Problem. Was ist der Impetus einer wertbasierten Außenpolitik? Das kann man vielleicht noch relativ genau sagen. Aber was ist die richtige Art und Weise, sie zu verfolgen? Das ist eine sehr viel komplexere Frage.
Sie haben ja gerade schon erwähnt, dass es eben bei so einem Begriff, der da schwebt, der immer wieder wiederholt wird, der aber ganz selten konkret eigentlich definiert wird, auch das Problem gibt, dass vielleicht dann auch verschiedene Regierungsvertreterinnen und Vertreter sich so ein bisschen was rauspicken, was ihnen gerade passt. Und ich habe den Eindruck, dass das momentan auch manchmal passiert. Also Sie haben Annalena Baerbock angesprochen. Die hat sich jetzt, wenn wir das Beispiel China nehmen, sehr klar gegen diese Beteiligung der chinesischen Staatsreederei COSCO am Hamburger Hafen oder an einem Teil des Terminals des Hamburger Hafens ausgesprochen, hat das auch nochmal betont, nachdem Olaf Scholz, der Bundeskanzler, sich da durchgesetzt hat und eben zumindest diese Teilbeteiligung durchgegangen ist oder erlaubt hat, wenn man so möchte. Das heißt, da ist ja eben, und ich habe nochmal in den Koalitionsvertrag geschaut, da steht eben auch diese wertebasierte Außenpolitik, die aus einem Guss sein soll. Und da passiert ja genau das, das ist eben nicht ein Guss. Da ist die Außenministerin, die sagt, dieser Wert ist mir total wichtig und der Bundeskanzler sagt aber was anderes oder handelt anders. Wie kann man das denn auflösen? Also wie wird die Bundesregierung da wirklich wertebasiert aus einem Guss? Oder ist das ein Ideal? Was?
Naja, man könnte ja auch sagen, aus einem Guss bedeutet gar nicht, dass alle immer permanent die gleiche Meinung vertreten. Aus einem Guss kann ja auch heißen, man spielt über Bande oder aber mit verteilten Rollen. Das heißt, der Kanzler setzt was durch, unbeschadet dessen, dass ich das nicht gut finde. Der Kanzler setzt was durch über seine Richtlinienkompetenz, die steht ihm ja zu. Und die Außenministerin äußert sich dazu anders. Das finde ich an sich noch nicht schlimm. Im Gegenteil, das ist etwas, was durchaus sinnvoll sein kann, also nicht komplett einheitlich zu argumentieren. Diese Vorstellung aus einem Guss, Die vermittelt das natürlich sprachlich, dass es komplett einheitlich sein müsste. Aber ich glaube, das wäre eher ein Fehler in der Außenpolitik. Man muss immer unterschiedliche Möglichkeiten des Andockens von Kommunikationen beispielsweise mit China haben. Und der Kanzler reist ja jetzt dorthin. Und einfach zu sagen, mit einem solchen Regime reden wir gar nicht, das kann man sich in der Außenpolitik eben nicht leisten, weil man immer weiß, je stärker wir China zurückweisen, desto enger wird es sich noch mit Russland und Indien verbinden, desto weniger Einflussmöglichkeiten haben wir. Das heißt, man muss immer abwägen in der Außenpolitik. Und das ist vielleicht schwierig zu kommunizieren, wenn man sagt, wir haben eine wertebasierte Außenpolitik, weil Werte nach einer normativen Bindung klingen, die absolut ist. Aber eine absolute Bindung an Normen kann man haben, aber man kann sie nicht immer durchsetzen. Und das muss man verstehen, wenn man Außenpolitik macht.
Aber brauchen wir dann einen anderen Begriff, wenn Sie sagen, wertebasiert, das ist irgendwie fehlgeleitet? Ich meine, es macht ja schon dieses Ideal immer wieder klar, so den Leitstern vielleicht.
Naja, wenn man es als Leitstern versteht, ist das doch gar nicht so ein Problem. Man muss nur verstehen, dass nicht jede einzelne Handlung sozusagen komplett immer zur Erfüllung oder zur Erreichung dieses Leitsterns da sein kann, sondern dass man sich zwischendrin auf schwierige Dinge einlassen muss und dass die auch diskutiert werden müssen.
Dann mache ich mal einen Vorschlag. Diskussionswürdige, pragmatische, wertebasierte Außenpolitik, wäre das dann besserer?
Ja, also jedenfalls könnte man versuchen, es in diese Richtung zu erklären. Denn sonst kommt man immer in das Problem, dass man eigentlich mit wie viel Prozent der Regierungen in der Welt nicht mehr reden kann? Das sind ziemlich viele.
Ich habe jetzt nicht nachgerechnet und schaffe es im Kopf so schnell nicht.
Ja, ich fürchte, es sind mindestens 90%.
Sie zu Hause oder von wo auch immer Sie uns zuhören, können darüber ja nochmal weiter nachsinnieren. Marina Münkler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Dass sich die AktivistInnen der Gruppe Letzte Generation auf die Berliner Stadtautobahn kleben, um den Verkehr zu blockieren, das passiert regelmäßig. Gestern hat dieser verursachte Stau möglicherweise dazu geführt, dass einer verunglückten Radfahrerin nicht schnell genug geholfen werden konnte, weil ein Spezialfahrzeug nicht durchkam. Die Radfahrerin, die war von einem Betonmischer überrollt worden und brauchte dringend Hilfe, um eben unterm Fahrzeug hervorgeholt zu werden. Und so fasst der Polizeisprecher Rolf Erbe die Situation zusammen.
Dieses Fahrzeug stand leider längere Zeit im Stau, sodass diese Spezialtechnik hier nur sehr verspätet eingetroffen ist und man in dieser Zwischenzeit sehen musste, wie man die Personen dann unter diesem LKW, und das ist ja sehr zeitkritisch, dann auch rettet.
Die Literaturprofessorin Marina Münkler ist mein Gast heute Mittag. Frau Münkler, die KlimaaktivistInnen, die ihre Protestmethoden für Klimaschutz einsetzen auf der einen Seite und eine Radfahrerin, die vom Auto überrollt wird und durch den Stau möglicherweise später erst Hilfe kriegt. Ihre Reaktion darauf?
Ja, ich finde grundsätzlich diese Formen der Selbstermächtigung, indem man sich gestattet, Dinge zu tun, die eigentlich nicht, also jedenfalls nicht legal sind, die gefallen mir nicht. Da bin ich keine Freundin von. Ich schätze weder die Beschädigung von Kunstwerken noch das Blockieren von Verkehr als eine angemessene Maßnahme ein. Ich verstehe diese jungen Leute sehr gut, die von sich behaupten, sie seien die letzte Generation. Schon diese Selbstbezeichnung kommuniziert ja etwas. Ich habe Kinder, ich habe Enkel. Ich möchte gerne, dass denen eine Welt hinterlassen wird von uns, in der sie noch leben können und in der die Probleme nicht so überwältigend sind, dass alles, was sie noch tun können, ungeheuer eingeschränkt ist. Also von daher verstehe ich das. Ich glaube nicht, dass es das richtige Mittel ist, was sie da einsetzen. Also was ist das Mittel eigentlich? Es geht ja um Skandalisierung. Es geht darum, dass man das nicht ignorieren kann. Aber es solidarisiert halt eigentlich fast niemanden, außer den Gruppen, die da eh schon zusammen sind. Es bringt niemanden dazu, sich wirklich für den Klimaschutz einzusetzen. Und das, finde ich, ist ein großer Pferdefuß. Es erzeugt Empörung bei vielen Leuten und es geht natürlich Risiken ein. Also, dass so etwas passiert, war ja eine Frage der Zeit. Und ich halte das nicht für ein legitimes Mittel.
Der Pressesprecher der Letzten Generation hat sich gestern geäußert im Interview, Jakob Bayer. Der sagt das.
Deshalb müssen wir uns Aktionen überlegen, die nicht ignoriert werden können. Bei den Blockaden auf den Straßen und bei den Aktionen an Gemälden können wir nicht ignoriert werden.
Da hat er schon auch einen Punkt.
Ja, aber das ist die Logik der Skandalisierung. nicht wahr? Also da umgeht es nichts anderes, als darüber muss berichtet werden. Das kann man nicht ignorieren. Das könnte man auch durchaus mit anderen Mitteln erreichen. Also Greta Thunberg hat das, glaube ich, beispielhaft gemacht. Also sie hat ja eigentlich überhaupt das zu einer Bewegung gemacht. Und zwar einfach dadurch, dass sie sich jeden Freitag vor die Schule gestellt hat und gesagt hat, Schulstreik. Also von daher, es gibt andere Möglichkeiten, es gibt andere Mittel. Und dieses, wir müssen Sachen machen, die nicht ignoriert werden können, das finde ich, tut niemandem einen Gefallen und es hilft dem Klima meines Erachtens nicht.
Die Verkehrssenatorin hier in Berlin, Bettina Jarasch von den Grünen, hat sich auch geäußert. Sie hat gesagt, dass Klimaproteste keine Menschen in Gefahr bringen dürfen. Und wenn das eben jetzt in dem Fall so gewesen sei, dann sei das schlicht entsetzlich und dürfe nicht wiederholt werden. Wie ist denn Ihre Prognose? Wird es jetzt weniger Klimakleber geben auf der Autobahn?
Ein paar werden vielleicht sich überlegen, ob sie das noch weiter machen wollen. Aber ich nehme an, dass es genügend Leute gibt, die da bereit sind, weiterzumachen. Und die Erklärungen, die es dazu jetzt gegeben hat von dieser Gruppe, wenn da jemand zu Schaden gekommen wäre, dann täte ihnen das sehr leid. Die sind ja schon wachsweich, denn im Endeffekt das Risiko ist nun mal da. Das kann man auch nicht wegreden.
Die Garnisonkirche in Potsdam ist im Zweiten Weltkrieg weitgehend zerstört worden. 1968 hat die DDR-Führung dann angeordnet, dass sie gesprengt wird. Und um den geplanten Wiederaufbau dieser Kirche gibt es seit Jahrzehnten ziemlich Stress. Die Gegner des Wiederaufbaus sehen in dem Bau ein Symbol für zum Beispiel ein Treffen von Rechtsextremisten. Zum Beispiel haben sich dort 1933 der damalige Reichspräsident Hindenburg und Adolf Hitler vor der Kirche die Hand geschüttelt. Und die Befürworter des Wiederaufbaus, die sagen, ja, die Kirche muss aber als historisches Denkmal stehen bleiben. Morgen berät das Kuratorium der Stiftung Garnisonkirche über einen Kompromissvorschlag. Da soll es ein Haus der Demokratie geben, mit einem Plenarsaal für die Stadtverordneten in Potsdam, genau da, wo früher das Kirchenschiff war. Marina Münkler ist mein Gast, Literaturwissenschaftlerin und Literaturprofessorin an der Uni in Dresden. Frau Münkler, ist das ein guter Kompromissvorschlag aus Ihrer Sicht?
Also zunächst einmal sagt dieser Kompromissvorschlag ja, was machen wir eigentlich mit der Kirche, wenn sie wieder aufgebaut ist? Denn also im Grundsatz ist das ja beschlossen, dass dieser Wiederaufbau stattfindet. Und jetzt geht es darum, ob das Kirchenschiff, der Turm steht ja zu Teilen schon, ob das Kirchenschiff auch wieder aufgebaut wird. Mir scheint das sinnvoll zu sein. Ich habe ja da sozusagen meine Dresdner Erfahrungen mit der Frauenkirche. Und die Frauenkirche und deren Wiederaufbau, der übrigens schon in der DDR gefordert worden ist, also ein Ruf aus Dresden ist Anfang der 80er Jahre ergangen, der hat dazu geführt, dass Dresden in gewisser Weise ein identifikatorisches Zentrum wiederbekommen hat. Das wird man so für Potsdam nicht sagen können. Die Garnisonkirche, die ja nicht der evangelischen Kirche gehört hat, sondern dem preußischen Staat, die hat diese symbolische Funktion nicht, aber sie ist für das Stadtbild, hat sie sicher eine gewisse Bedeutung und sie hat ja in der DDR, also in der Ruine, die sie dann gewesen ist, sie war ja teilniedergebrannt, auch noch als solches fungiert. Und die Frage ist jetzt, glaube ich, die da drin ausgetragen wird, lässt man das, was in der DDR passiert ist, einfach so stehen oder aber sagt man, nein, wir brauchen eine neue Nutzung als Kirche? So einfach wird man sie nicht mehr nutzen können. Das geschieht in der Frauenkirche auch nur zum Teil. Da gibt es ja auch viele Konzerte und Veranstaltungen. Und ich glaube, das wäre wichtig. Man muss sie tatsächlich zu einem Zentrum der Stadt machen. Dann wird es vielleicht auch oder mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit auch gelingen, die Stadt damit zu versöhnen. Die Garnisonkirche allerdings nur aus dem Tag von Potsdam, den Sie eben erwähnt haben, also diesem Handschütteln zwischen Hitler und Hindenburg, sozusagen die alten preußischen Eliten, haben sich da mit dem NS symbolisch verbündet. Darüber die Kirche allein zu sehen, das scheint mir eine Verkürzung zu sein. In dieser Kirche gab es eine Reihe von Pastoren, die dagegen waren, die sich klar dagegen platziert haben. Und von daher würde ich denken, man muss versuchen, an diese Traditionen anzuschließen und eine positive demokratische Tradition, die durchaus auch die DDR ja überhaupt nicht wegleugnen muss, zu schaffen. Und dann funktioniert das. Und das, was diese Gruppe, die diesen Wiederaufbau fördert, gemacht hat, nämlich sich mit Coventry, dafür gibt es ja auch in Dresden eben das positive Beispiel, dass das sehr gut funktioniert hat, die Verbindung mit Coventry und zu sagen, wir vergessen den Krieg nicht, wir vergessen nicht, was dem Krieg vorangegangen ist, wir vergessen nicht die Gründe für diesen Krieg und wir nutzen diesen Ort, um darauf hinzuweisen.
Mit Coventry, können Sie das erklären?
Naja, also Coventry war einer der ersten großen nationalsozialistischen Angriffe auf Großbritannien. Coventry ist zu großen Teilen zerstört worden. Die Zerstörung von Dresden beispielsweise oder der sehr späte Bombenangriff auf Potsdam, den gab es ja erst am 14. April 1945, das waren immer auch Antworten auf Coventry. Und von daher ist es wichtig, wenn diese Städte, diese Kirchengemeinden sich miteinander verbinden, wenn sie Friedensarbeit leisten und Demokratiearbeit.
Jetzt haben Sie gerade schon dafür plädiert, dass eben dieser Ort genau nicht als Symbol gesehen werden darf für dieses Händeschütteln zwischen Hindenburg und Hitler. Jetzt ist aber die Befürchtung von bestimmten Gruppen, die sagen, ja, wir sehen das natürlich nicht als Symbol, aber bestimmte andere rechtsextreme Gruppierungen eben schon. Und da ist wirklich auch die Sorge im Raum, dass da dann auch Rechtsextreme hinpilgern, um eben diesem Ort zu huldigen aus dieser Warte heraus. Was entgegnen Sie denn den Menschen, die diese Sorge haben?
Also ich würde sagen, das kann man in der konkreten Arbeit leisten. Und das sieht man an der Frauenkirche. Die Frauenkirche ist kein rechtsextremer Pilgerort, auch wenn das zeitweise versucht worden ist, also indem man immer wieder auf die Zerstörung der Frauenkirche verwiesen hat und von diesen angloamerikanischen Bombenangriffen redet auf der Rechten, was aber in der DDR mit einer ganz ähnlichen Semantik schon belegt worden ist. Und das kann man eigentlich am besten bearbeiten, wenn man dem eine richtige Nutzung gibt. Und der Turm steht ja auch schon. Also was wollen Sie jetzt machen, den Turm wieder abreißen? Also ich würde sagen, man muss das Demokratische konkret verteidigen und man darf dabei nicht ängstlich sein.
Jetzt gibt es ja in Potsdam immer mal wieder Streit darum, wie die Innenstadt allgemein aussehen darf. Also es gibt da auch viele Milliardäre, die es gerne sehen, wenn eben auch gerade historische Bauten auch wieder in altem Glanz erstrahlen. Der Software-Milliardär Hasso Plattner hat zum Beispiel für das Dach des Potsdamer Landtags im Alten Schloss ein Dach gesponsert. Das sollte nämlich erst ein Dach aus Titanzink sein. Und er fand, das ist jetzt nicht schön genug. Da hat er dann Geld gegeben, um das Dach dann aus Kupfer gestalten zu können. Da stellt sich ja schon die Frage, wer hat hier eben das Geld und die Macht, um auch zu entscheiden, wie ein Stadtbild aussieht?
Ja, das könnte man vielleicht sagen, das sei ein Problem, aber das ist natürlich ein Problem, das man grundsätzlich in Residenzstädten hat. Das ist ja jetzt nicht nur neues Geld und neue Macht, sondern es ist auch immer altes Geld und alte Macht, die sich da repräsentiert sieht. Das heißt ja aber nicht, dass es nicht auch für die Bürger angenehm sein kann und für die Bürgerinnen. Also von daher würde ich sagen, das ist eine offene Frage. Und ich glaube, zu sagen, das darf niemals von irgendwelchen privaten Sponsoren unterstützt werden, überfordert natürlich den Staat und nimmt andererseits denen die Möglichkeit, tatsächlich etwas für eine Stadt zu tun. Und ich würde das nicht nur negativ sehen. Ich finde beispielsweise, dass Herr Plattner mit dem Museum Barberini doch für Potsdam einen wunderbaren Ort geschaffen hat. Und da begegne ich doch nicht ihm auf Schritt und Tritt. Da kann ich die russischen Impressionisten sehen, da kann ich auch DDR-Kunst sehen. Also ich sehe keinen Grund, das fundamental permanent abzulehnen.
Marina Münkler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Und wir bleiben gleich beim Thema Stadtbild. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat nämlich zum zweiten Mal ankündigen müssen, dass er es nicht mehr alleine schafft und will viele Kaufhäuser zumachen. Mehr dazu gleich. Der Warenhauskonzern Galeria Karstadt Kaufhof hat schon zum zweiten Mal innerhalb von weniger als 2 Jahren beim Insolvenzgericht Rettung in einem sogenannten Schutzschirmverfahren gesucht. Galeria will über 40 der 131 Kaufhäuser zumachen, um vielleicht mit dem Rest des Konzerns dann noch weiter überleben zu können. Schade um die Fußgängerzonen in den Innenstädten, Marina Münkler, oder?
Naja, das Problem ist, dass man befürchten muss, dass das, was vor 2 Jahren sich abgezeichnet hat, einfach so geblieben ist. Das Geschäftsmodell Kaufhaus funktioniert nicht mehr wirklich. Und dann ist halt die Frage, kann man mit immer mehr staatlichem Geld ein Geschäftsmodell, das anscheinend zu Ende geht, noch retten?
Immerhin 680 Millionen Euro an Staatshilfen hat Galeria zwischenzeitlich mal bekommen. Aber würden Sie dann wirklich so einen großen Konzern mit wirklich auch, es geht ja auch um Arbeitsplätze, sterben lassen?
Naja, das sind ungefähr 17.000 Arbeitsplätze und ihn komplett sterben zu lassen, das muss man sich, glaube ich, überlegen, wie lange man es aufhalten kann tatsächlich. Denn Das hängt nicht nur mit der Inflation, den gestiegenen Energiepreisen und Corona zusammen, sondern es hängt auch damit zusammen, dass immer weniger Leute, vor allen Dingen auch junge Leute, in Kaufhäusern überhaupt einkaufen. Dass diese Internetbestellungen extrem zugenommen haben und das wird man den Leuten nicht verbieten können. Und dann muss man sich überlegen, funktioniert das noch? Was ja offensichtlich in den Innenstädten hervorragend funktioniert, ist die Eröffnung von immer mehr so Imbissen, kleinen Lokalen, so für mittags, wo man sich irgendwas holt, weil die Leute kaum noch kochen. Und dann wird man sich überlegen müssen, und das haben Sie, glaube ich, bei Galeria durchaus versucht, da ein bisschen was zu ändern an dem Geschäftsmodell. Die vermieten ja auch relativ viele ihrer großen Flächen. Aber wenn das nicht reicht, dann muss man sich überlegen, dient das eigentlich dazu, sozusagen einen Crash abzufedern oder kann man ihn wirklich verhindern? Also, und ich würde sagen, es ist nicht die Aufgabe des Staates, ein Geschäftsmodell zu retten, das vielleicht nicht zu retten ist. Es ist aber sehr wohl die Aufgabe des Staates, die Leute zu retten, das heißt also diese Mitarbeiterinnen. Und wenn das über eine Verkleinerung überhaupt noch machbar ist, dann kann man das versuchen. Aber ich würde mir keine allzu großen Illusionen machen.
Und wir können uns ja mal am Reißbrett hier versammeln und versuchen, ein anderes Geschäftsmodell zu entwickeln, was vielleicht besser klappen würde. Also Sie haben jetzt gerade schon ein Beispiel genannt, ein Imbiss aufmachen, das geht relativ unkompliziert. Aber wenn wir jetzt wirklich vom Ende dieses Geschäftsmodells Kaufhaus sprechen, was ja auch schon seit vielen Jahren eigentlich auch totgesagt ist, dürfen wir uns ja nichts vormachen. Was wäre denn da die Alternative? Also wo müsste der Staat Anreize setzen, damit eben die Innenstädte dann wirklich aber nicht immer nur so leere Höhlen und leere Schaufenster dann werden?
Also beispielsweise haben wir ja ein Riesenwohnraumproblem. Also man könnte ja überlegen, ob man nicht sagt, okay, das sind Kaufhäuser, die stehen leer. Mit dem Modell Kaufhaus wird man sie auch nicht retten können, aber vielleicht kann man Wohnungen drin unterbringen, also kann Wohnraum schaffen. Das wäre mitten in der Innenstadt an sich kein schlechtes Modell. Und ich glaube, dass das wahrscheinlich auch ein architektonisch lösbares Problem ist. Also kurzum, und dann könnte man sich überlegen, ob man im Erdgeschoss nicht eben Geschäfte, also die Art von Geschäften, die noch gehen, und das sind eben sehr stark solche Imbissketten, also jetzt nicht unbedingt merkt die Currywurst, sondern die Veggie Bowl meinetwegen. Wenn Leute das gerne essen wollen, dann ist es ja gut. Also wenn das funktioniert, dann kann man das machen. Und ich glaube, so müsste man überlegen, eine Transformation zu machen, zu sagen, wir retten etwas, was eigentlich nicht mehr funktioniert. Das scheint mir aussichtslos zu sein.
Gleichzeitig habe ich oft das Gefühl, dass auch in Regionen, also Sie haben ja gerade das Wort Strukturwandel, Transformation schon angesprochen, dass in Regionen, wo es eben auch einen Strukturwandel aufgrund von anderen Gründen gibt, also zum Beispiel in der Lausitz, wo es zum Kohleausstieg kommt, wo die Kohle ganz lang zur Identität gehört hat, dass das nicht so leicht auch mit staatlichem Geld einfach wegzukitten ist. Also dass da dann doch auch immer ganz viele Menschen leben, die eben nicht dann einfach sagen, ach, kein Problem, dann ziehe ich da ein und hole mir dann die Veggie Bowl und alles ist gut, sondern dass da ja auch die Gesellschaft mitgenommen werden muss.
Ja, natürlich, das muss sie. Und man kann auch nie wegleugnen, dass es Leute gibt, die dann meinetwegen profitieren, wenn sie in der Innenstadt wohnen können. Und es wird andere geben, die nicht profitieren. Und für die muss man was abfedern, für diejenigen, die nicht profitieren. Aber zu glauben, der Staat könnte alles heilen, wenn einfach nicht mehr genügend Leute in Kaufhäusern einkaufen, das überfordert die Möglichkeiten des Staates und dann muss man überlegen, was geht. Und dann sollte man natürlich auch sagen, es geht auch nicht darum, die Geschäfte von Herrn Benko zu retten.
Herr Benko, der Investor, der Galeria eigentlich retten wollte und da viel Geld reingesteckt hat. Marina Münkler hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Marina Münkler, Literaturwissenschaftlerin und Professorin für ältere und frühneuzeitliche deutsche Literatur und Kultur an der TU Dresden, war hier in dieser Stunde mein Gast. Vielen Dank für Ihren Besuch und für Ihre Gedanken.
Vielen Dank für die Einladung.